Hadi, schön, dass du da bist. Vielleicht für alle vorneweg, wir reden jetzt gleich über Prävention, Longevity und Co. Wir haben schon eine Folge bei dir im Podcast aufgenommen. Das habe ich gerade eben bei dir im Podcast auch schon mal gesagt. Ich versuche es jetzt in den Ball hin und her zu spielen. Also geht unbedingt bei Hadi auf den Podcast. Ich verlinke das natürlich unten alles. Da haben wir auch schon eine Folge, ich würde sagen, so ein bisschen mehr zu den Basics, Prävention und Longevity aufgenommen. Und hier machen wir jetzt das genaue Gegenteil. Wir versuchen nämlich mal ganz tief in die Sachen reinzugehen. Und deswegen vielleicht einführende Frage, was würdest du sagen, dockt so ein bisschen an das an, worüber wir bei dir gesprochen haben, wo hört Prävention und sinnvolle Diagnostik auf und wo fängt das ganze Thema Geldverschwendung für Longevity eigentlich an?
Also erstmal vielen Dank, dass wir auch hier sein dürfen bei dir und wir andersrum erstmal einen Podcast aufgenommen haben. Die Frage ist eine gute. Und ich kann ihn, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten, weil es kommt auf das Individuum drauf an und wie viel Informationen möchte ich denn über mich selber sammeln. Ja, die Sinnhaftigkeit kann man dann immer in Frage stellen. Ich biete Gendiagnostik an zum Beispiel und da sind ganz viele Parameter, die du erfasst, mit denen du schwer was anfangen kannst. Und wenn du den Maßstab ansetzt, okay, was kann ich mit der Information anfangen und wie kann ich sie umsetzen, dann kommen wir relativ schnell an die Grenzen des Umsetzbaren, weil du ja erstmal nur einen Snapshot bekommst. So ist meine Verstoffwechslung von Katecholamin zum Beispiel. Damit kann ich noch was Gutes anfangen, aber wenn du dann in verschiedene andere Zytochrom-Ausprägungen gehst, dann ist die Umsetzungsmöglichkeit sehr schwierig. Und da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen im Sinne von, muss ich wirklich alles wissen? Bin großer Fan davon, einmal ApoE bestimmen zu lassen. Jetzt werden wir bei der Genetik bleiben, um zu schauen, okay, wie ist mein...
Also Genotypisierung.
Genotypisierung, mein Alzheimer, mein relatives Alzheimer-Risiko. Ich muss immer dazu sagen, es ist nicht deterministisch. Also sprich, das heißt nicht, dass du eine Alzheimer-Erkrankung bekommst, aber das relative Risiko, einmal das festzustellen. Und auch da könnte man sich fragen, wenn alle kriegen bei mir 1, 2, DIN A4-Seiten mit Maßnahmen, die man machen kann, um das relative Alzheimer-Risiko noch weiter zu reduzieren, viel Zeit in der Natur zu verbringen, sich mediterran zu ernähren, auf Alkohol reduzieren, nicht rauchen und so weiter. Macht es denn nicht mehr Sinn, sich gleich an die Empfehlungen ranzumachen, ohne die quasi Genotypisierung? Ja, ich bin aber so eine Person, ich würde es ganz gerne wissen und meine Patienten wollen es eigentlich auch wissen.
Also würdest du sagen, bei dir richtet sich das Angebot nach der Nachfrage?
Ja.
Wenn man so ein bisschen nach Longevity gehen würde, ich glaube Longevity, also Longevity-Medizin, wenn man so nennen möchte, verkauft ja eigentlich irgendwo Präzision, die Datenlage zum jetzigen Zeitpunkt aber noch gar nicht hergibt. Wie geht man denn dann auch mit den Empfehlungen am Ende um? Also auch, ne, bleiben wir beim Alzheimer-Thema. Gut, wir wissen jetzt aus wissenschaftlichen Daten, dass die VO2 Max zum Beispiel sehr relevanter Punkt für Alzheimer-Prävention am Ende des Tages ist. Ich habe zum Beispiel einen ApoE3E3-Typ, der jetzt ja nicht die signifikant höchste Prävalenz am Ende für das Alzheimer-Risiko hat. So ein bisschen kardiovaskuläres Thema und so, ja. So eine Diagnostik ist ja oder unterliegt dem Gengesetz am Ende, das heißt, es muss ja separat von Ärzten gemacht werden, kostet so, was kostet das, 140, 180, irgendwie sowas?
Nur ApoE, ja.
Ja, ungefähr. Da muss man ja dann am Ende auch Geld für die ganzen Interventionen haben. Ist das dann irgendwo so eine Reichenmedizin auch oder wie stelle ich mir das vor?
Ich sag mal so, bei ApoE 180 Euro... Also vor allem, wenn du eine familiäre Vorbelastung hast und wenn Patienten kommen und sagen, meine Großmutter war dement, damals hat man noch nicht unterschieden irgendwie zwischen Alzheimer oder andere Form von Demenz. Meine Urgroßmutter, weiß ich, war am Ende dement, bei meiner Mutter fängt es an. Ich glaube, wenn du begründeten Verdacht hast, da hinterher zu gehen, dann sind 180 Euro oder was auch immer das dann kostet, glaube ich, sinnvoll investiertes Geld. Ja, und dann safe. Und dann ist es auch nicht wirklich reichen Medizin, sind Vorwurf, muss ich mir immer natürlich gefallen lassen. Aber das ist wirklich, also für Leute, die Geld in ihre Gesundheit und in Prävention und dann Daten investieren wollen und dann natürlich auch das Geld verfügbar haben. Aber wieder zurückzukommen auf das Alzheimer-Beispiel, Es ist ein relativ kleiner Betrag, den man investieren kann. Und wie wir es in meinem Podcast besprochen haben, viele Aktionen, die man machen kann, um länger gesünder zu leben, sind kostenfrei. Gewisse Dinge zu unterlassen oder Schlaf zu priorisieren. Aber wenn man dann tiefer reingehen will, dann kostet es ein bisschen Geld.
Definier ein bisschen?
Kommt darauf an, wie viel du wissen willst. Ja, also mein großes Paket, wo ich dann auch meine Patienten über 12 Monate begleite, vierteljährlich kontrolliere, was hat die Intervention gebracht. Ich glaube an Messen machen Messen, sind circa 20.000 Euro für das gesamte Jahr. Und da ist vieles mit drin, also ein Ganzkörper-MRT, eine Ultraschalluntersuchung, der Gentest mit Nutrigenetik und Pharmakogenetik, also sprich, welche Arzneimittel reagieren auf mein persönliches genetisches Profil anders, als sie sein sollten. Das hat viel mit Verstoffwechselung zu tun. Das machst du einmal im Leben und dann hast du ein Profil, du hast teilweise auch einen Online-Zugang, wo du dann schauen kannst, okay, wie reagiere ich auf Psychopharmaka, wenn ich sie brauche, auf Statine, wenn ich sie brauche und. Interessanterweise, Metformin habe ich mal ausprobiert, gab ja diese berühmte Studie an Primaten, die diesen neuroprotektiven Effekt gezeigt haben, also protektiv fürs Gehirn. Ja, und die Primaten irgendwie im Schnitt irgendwie 6 Jahre jünger waren vom Gehirnhalter als die Vergleichsgruppe. Und interessanterweise reagiere ich auf Metformin-Paradox. Ja, also es hat mich.
Also du bist so älter geworden.
Nee, es hat mich borderline depressiv gemacht. Mm. Und dann habe ich es abgesetzt und war am nächsten Tag wie euphorisiert. Und allein das hat mir gezeigt, diese Pharmakogenetik hat schon einen Wert. Ganzkörper-MRT habe ich gesagt, Gentest, wir machen eine Liquid Biopsy, also ein Test auf zirkulierende Krebszellen im Blut. Du kannst auch zellfreie DNA bestimmen. Also zum Beispiel der Galleri-Test von Grail, der macht das mit zellfreier DNA. Wir machen einen anderen Test, der nach zirkulären Krebszellen sucht. Und um das als in der Kombination, in der Gesamtschau quasi als Krebsfrüherkennungstest durchlaufen zu lassen. Machen jede Menge Blutuntersuchungen, Biomarkeruntersuchungen, stellen meine Patienten auf die Bioimpedanzwaage, um zu schauen, wie ist die Körperzusammensetzung, Muskelmasse, Fettmasse, viszerales Fett und so weiter. Blutdruck-EKG, ich vergesse immer die Hälfte.
Ja, ist ja auch eine Menge. Ja,
aber es ist eine Menge an Informationen, die wir sammeln und dann bringe ich das in einen ganzheitlichen Bericht mit entsprechenden Empfehlungen für das Individuum.
Ich werfe dir jetzt mal eine Aussage hin und du überlegst mal, wie du die versuchst einzuordnen. Am Ende wäre es doch fast sinnvoller, wenn wir haben bei dir im Podcast eben drüber geredet, du hast es gerade wiederholt, dass eigentlich die Basics das Relevanteste sind, die Menschen die Basics kaum umsetzen. Wäre es da nicht fast sinnvoller, anstatt 5.000, 6.000 Euro für Diagnostik auszugeben, zu sagen, man optimiert eine Phase lang für 3-4 Monate die ganzen Basics und misst dann, weil medizinisch realistisch wäre es ja so, dass sich wahrscheinlich ein Großteil der Blutwerte und Co. innerhalb von 3-4 Monaten verändern würden. Mhm. Und man würde dann eine Diagnostik machen, um zu gucken, was ist jetzt noch übrig geblieben?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, wenn du einmal den Status erfasst, ja, und die Genetik, wie gesagt, du machst es einmal und dann nie mehr wieder, steht fest. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, die einmal zu erfassen. Und wenn du, ich habe Kunden, Patienten, wie du auch immer die nennen magst, die noch nie beim Arzt waren und die noch nie ihr Blut haben analysieren lassen. Also macht schon Sinn, einmal die ganze Diagnostik einmal durchlaufen zu lassen, um einmal den Status zu erfassen. Und dann hast du recht. Ja, dann geht man einen Bereich nach, also die Basics, ja, Schlaf, Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion nach für nach durch. Ja, versucht die Basics erstmal zu organisieren und die klarzukriegen. Aber oft kommt das Leben halt eben dazwischen. Ja, und gerade bei Unternehmern, Persönlichkeiten, Männer wie Frauen, die einfach schwer durchgetaktet sind, die sehr fremdbestimmt sind, die nicht sich irgendwie eine Stunde freinehmen können, um spazieren zu gehen und den Kopf frei zu kriegen, sondern wirklich von Termin zu Termin chatten teilweise, ist es sehr schwierig, diese Basics zu organisieren. Und das muss man dann besprechen und auch in der Diskussion das dann auch in Kauf nehmen, zu sagen, okay, eigentlich müsstest du mehr schlafen, du willst es oder du kannst es nicht, ja, dann müssen uns klar sein, dass das im Bereich ist, der nicht zu optimieren ist heute oder in den nächsten Wochen. Aber klar machen, ohne diese Optimierung ist der Rest nur Makulatur. Und wenn man das sehenden Auges mit dem Gegenüber bespricht und sagt, okay, jetzt versuchen wir aber um dein Leben herum das Ganze noch zu optimieren, glaube ich, ist das ein gangbarer Weg.
Ich glaube, ein Punkt, den man oft außen vor lässt, ist, dass es ja auch helfen kann zu sehen, wie schlecht in Anführungsstrichen Dinge sind. Ne? Genau. Deswegen, klar, man kann das so machen, dass man irgendwie erst 3 Monate alles optimiert und dann misst. Ich würde auch sagen, ich nenne es nicht MMM, sondern eigentlich heißt das Konzept nicht machen, messen, machen. Weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber eigentlich heißt es MIK. Messen, intervenieren, kontrollieren. So heißt das Konzept eigentlich. Alle sagen irgendwie mittlerweile einfach MMM. Ja. Deswegen, da bin ich auch, und das ist natürlich medizinisch auch das Beste, weil man natürlich individuelle anpassen kann. Ich glaube aber schon, dass wir heutzutage in so einem krassen Überdosierungsszenario sind mit allen möglichen Dingen, jetzt nicht nur mit Supplementen. Mhm. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt Schlaf optimiere, damit Regeneration, ich mache mehr Sport, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Dinge verbrauche am Ende des Tages, durch Muskelaufbau und Co., aber auch die Ernährung optimiere, wo ich dann wieder nährstoffreicher esse, ist halt die Frage, ob ich danach überhaupt dieselben Supplemente bräuchte. Es sei denn, ich habe jetzt natürlich einen spezifischen Kontext, eine spezifische Condition, eine Erkrankung und man will nährstofftherapeutisch arbeiten. Aber lass uns vielleicht mal Folgendes machen, denn am Ende, wir haben ja nie unbegrenzt Zeit und deswegen lass uns mal so auf 2, 3 Dinge der Diagnostik eingehen, über die ich noch nie geredet habe und die ich tatsächlich auch ehrlicherweise mit am spannendsten finde, weil ich glaube, dass ich da auch am meisten mitnehmen kann. Du hast jetzt als letztes so dieses Liquid Biopsy-Thema angeschmissen. Ich hatte auch schon einen längeren Call mit einer Organisation, beziehungsweise mit einem Unternehmen am Ende des Tages, die Liquid Biopsy anbieten. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ein knappes Jahr her. Damals, als wir das Yank-Experiment gemacht haben, hatte ich einen längeren Call mit denen, um zu überlegen, machen wir das nicht, wie ist die Aussagekraft? Also was verändert sich ja nicht nur innerhalb von Jahren, sondern mittlerweile auch innerhalb von Monaten. Nimm uns mal so ein bisschen mit in dieses Liquid Biopsy-Thema, weil am Ende des Tages mein Stand, aber der mag auch nicht der aktuellste sein, ist, dass wir am Ende des Tages immer noch keine richtig gute Sensitivität haben. Wir haben eine sehr gute Spezifität. Ja. Sprich, ich habe die Daten sogar tatsächlich mal rausgesucht, explizit vorher, Sensitivität. Du hast gerade eben schon Gallery gesagt, Gallery machst du ja nicht, aber trotzdem, wenn man sich Gallery anschauen würde, hätte man irgendwie so Sensitivität 70-80%, Spezifität irgendwas um die 96-99%, richtig gut also. Bedeutet, wir haben wenig Falsch-Positive, aber wir haben viele Falsch-Negative. Bedeutet, für den Otto-Normalverbraucher, ich finde nicht immer ein Problem, wenn eins da ist.
Ja.
Wenn ich aber was finde, ist ziemlich sicher ein Problem da, theoretisch gesehen.
Mhm.
Ne? Vielleicht kannst du das ein bisschen mehr einordnen, weil gerade bei diesem Thema mit niedriger Sensitivität ist ja immer die Frage, wie interpretiert man das? Weil wenn ich jetzt nichts gefunden habe, schließt es ja bei dieser falsch hohen Negativrate nicht aus, dass da nicht doch was ist.
Das ist korrekt. Also du hast es hervorragend zusammengefasst und es ist für jede Krebsart ist die Sensitivität eine andere. Also ein Nierenzellkarzinom zum Beispiel ist relativ niedrig, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 46%. Das kriegst du aber ganz gut auch über einen Ultraschall dargestellt oder im Ganzkörper-MRT wird man es auch sehen, weil wir uns die Nieren auch sehr genau anschauen. Und gerade in der Kombination macht das einfach Sinn. Bildgebung plus Liquid Biopsy. Ja, aber du hast vollkommen recht, die Sensitivität ist bei einigen Tumoren oder Krebsarten relativ niedrig und deshalb ist es ganz wichtig, den Menschen aufzuklären, es gibt nie die absolute Sicherheit, sowohl in Richtung falsch positiv wie falsch negativ. Und ich sage allen meinen Patienten, wir machen jetzt diesen Test und dann muss man mit dem Ergebnis umgehen können, weil es kann sein, dass es, wenn es positiv ist und dann ist es auch wahr, man einen Krebs früher entdeckt hat und den muss man dann therapieren oder auch nicht, je nachdem, was es ist. Kann aber auch falsch positiv sein. Ja, und dann muss es aushalten, für eine gewisse Zeit mit einer vermeintlichen Krebsdiagnose zu leben und dann aber auch die Kaskade an Diagnostik über dich ergehen zu lassen. Und das macht ja auch was mit dir. Also wir machen Liquid Biopsy irgendwie und dann kommt raus, ja, du hast irgendwie Prostatakarzinom. ist nicht so angenehm. Ja, und dann die ganze Litanei an Diagnostik durchlaufen zu lassen, und das muss man bereit sein, in Kauf zu nehmen.
Habt ihr das schon mal explizit so gehabt, dass ihr gemessen habt, es war positiv und dann stellte sich irgendwann heraus, es war falsch positiv?
Nee, zum Glück ist das noch nicht passiert. Also, alle Tests waren bislang negativ. Ist auch in der Bildgebung nichts aufgetaucht. In der Bildgebung siehst du viele Zufallsbefunde. Ich nehme gerne mich selbst, weil ich der Herr meiner Daten bin und das auch öffentlich machen kann. Ich habe zum Beispiel an beiden Nieren Zysten. Und zwar nicht zu kleine, sondern relativ große Zysten. Ich weiß drum, ich kann es einordnen und mich stresst es nicht. Aber jemand, der es nicht einordnen kann, wenn er das dann sieht, wie dann so eine Niere aussieht, und du hast dann irgendwie so 2-3 große Zysten, das ist schon erschreckend mitunter. Aber wenn du es zeitgleich halt eben einordnest und sagst, das ist ein normales Ding, da passiert auch nichts, es hat keine Relevanz auf deine Nierenfunktion, weil hier sind die Labordaten, deine Nierenwerte zeigen ganz klar, deine Nierenfunktion ist nicht eingeschränkt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut verdauen.
Was glaubst du, rein interessenhalber, wie viele negative Liquid Biopsies müsstest du haben, um irgendwann zu sagen, du müsstest gar nicht mehr? Weil es scheinbar ja irgendwie dann nicht relevant ist.
Zu dem Zeitpunkt, wo du es halt eben misst. Also ich glaube, irgendwann mal, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher. Je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwie ein Krebsleiden entwickeln. Und da gibt es statistische Tabellen, die man
anschauen kann. Das ist ja jeder Dritte mittlerweile fast schon.
Genau. Und also ab irgendeinem Zeitpunkt, und deshalb die Liquid Biopsies haben so ein Cut-off-Alter von 70 Jahren. Also die Empfehlung ist, nicht über 70 das Ganze zu machen, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du entweder was hast oder die Entdifferenzierung der Zelle so weit fortgeschritten ist, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ist jetzt wirklich ein Krebs oder nicht.
Aber also gehen wir jetzt mal davon aus, man würde mit 72 einen Krebs finden. Sagt man dann einfach, man kann sowieso nicht mehr behandeln, weil die Leute schon so alt sind, oder warum?
Nö. Also 70 ist heute.
Eben, ja, wollte ich nämlich gerade sagen.
Kein Alter mehr.
Dann ist aber ja diese Zelldifferenzierung der primäre Punkt, warum man es eigentlich dann nicht nach 70 machen sollte.
Ja, also es ist der Test, den ich verwende, ist sagt irgendwie quasi als Screening über 70 ist nicht zu empfehlen.
Das heißt, du hast das Szenario eigentlich der Überdiagnostik danach noch nicht gehabt. Nee. Wenn dann aber so Themen wie Knochenmarkspunktion und sowas alles auf dem, also ist ja jetzt nicht bei jedem, da wäre jetzt beim Prostatakrebs ja nicht so. Ja. Ich meine, das, was danach ja primär kommen würde, wäre ein Ultraschall, wären andere bildgebende Verfahren am Ende oder eine Biopsie vielleicht sogar.
Genau, also wenn wir beim Prostata-Beispiel bleiben, wäre also erstmal der Gang zum Urologen, der nochmal eine feinere Diagnostik fährt, und dann das Prostata-MRT, was ja eine spezifische Sequenz ist im MRT, um dann zu schauen, wie ist die Klassifizierung. Da gibt es diese Pirates-Klassifizierung, und wenn die eine Indikation hergibt für eine Biopsie, dann müsste dann auch biopsiert werden.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wie du gerade sagst, natürlich was ist, was mit einem was macht. Und das irgendwie auch so ein bisschen, also jetzt ist in dem Fall ja die falsch-positiven Rate sehr niedrig, so, und ja nur die falsch-negativen Rate sehr hoch. Trotzdem, ich glaube, das ist ja so einer der primären Angriffspunkte, dass Überdiagnostik und auch vielleicht sogar Übertherapie gemacht wird irgendwann. Und das geht ja schon so in diesen absurden, könnte man ja fast sogar so ein bisschen sagen, Optimierungswahn oder Optimierungsbedarf. Hast du da manchmal so einen Struggle mit dir selber, dass du irgendwo an den Punkt kommst, so, ich mach das oder jetzt vielleicht doch wieder nicht, oder?
Bislang bin ich da noch nicht angekommen. Es ist, also ich frage mich schon regelmäßig, ist es zu viel? Ja, also ich persönlich nehme mir selbst alle 3 Monate Blut ab, weil ich will es wissen und ich habe Zugang und es kostet mich wenig Aufwand, mir selber Blut abzunehmen, und ich liebe Daten, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Ist es zu viel? Ja, definitiv. Aber es ist halt eben reibungslos für mich und deshalb mache ich es. Ich würde aber nicht jedem empfehlen. Also wer jetzt bei mir in der Behandlung ist, der kriegt jedes Vierteljahr Blut abgenommen, um zu schauen, hat die Intervention was gebracht. Und
aber das ist was anderes.
Ja,
das ist was anderes,
ganz genau.
Weil da habe ich ja eine spezifische Indikation, warum ich messe, eben um zu gucken, ob eine Therapie angeschlagen hat oder ob du das therapeutische Vorgehen anpassen musst.
Genau.
Das ist so, weißt du, wenn jetzt jemand einen Eisenmangel hat und du nimmst orale oral, das ist Eisenbisglycinat, 70 Milligramm jeden zweiten Tag, keine Ahnung. Würde ich auch sagen, mess mal nach 8 Wochen nach und lass uns mal gucken, ob die Dosierung reicht, ob das überhaupt aufgenommen wird und Co. Das ist aber eine indikative Messung. Das ist ja nochmal was anderes.
Ja, ja. Aber es ist, ich würde nicht jedes Jahr ein Ganzkörper-MRT empfehlen wollen. Ja, und es gibt auch Radiologen, die einfach paranoid sind und die sich jeden Monat selber ins MRT legen und schauen, irgendwie habe ich ein Pankreas-Kopfkarzinom oder nicht. Weil die was gesehen haben und das, was mit denen gemacht hat und die, wie gesagt, Zugang dazu haben, es ist, wie wir uns Blut abnehmen können, legen die sich ins MRT. Und weil es kostet die nichts, das Gerät ist eh da. Und
kann man irgendwie, also realistisch, ganz ehrlich,
ist ein extremer Fall.
Auch, aber man kann es schon verstehen noch.
Yeah.
Irgendwie. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hatte, war ich auch fest davon überzeugt, dass ich einen Tumor habe oder so. Ja, also das hat sich dann irgendwann ein bisschen relativiert so. Aber es ist schon spannend, weil ich glaube, die meisten Ärzte machen eigentlich zu wenig Diagnostik bei sich selber. Oder die meisten Ärzte nehmen auch ihre Gesundheit zu oder nicht ernst genug. Und sich natürlich jeden Monat ins MRT zu legen, ist natürlich nochmal was anderes. Aber dann lass uns doch mal auf das MRT-Beispiel eingehen, weil das ist eigentlich so wie die Liquid Biopsy ja auch so eine Rarität. Also MRT jetzt nicht, aber das Ganzkörper-MRT. Und da ist, berichtige mich gerne, sind die Sensitivität und Spezifitätsdaten ja umgekehrt zur Liquid Biopsy eher. Also da finde ich, um es einfach zu sagen, ja, viele falsch positive, also ich finde viele Dinge, die im MRT aufleuchten, die aber gar kein Problem sind, aufgrund der biochemischen Funktionalität des MRTs mit Magnet und Ausrichtung der Zellen und Co. Damit finde ich halt viele Dinge, die auch entzündlich aktiv sind, theoretisch einfach, die aber ja kein Tumor oder Krebs sein müssen. Und das ist ja nochmal was, das Szenario schreit ja noch viel mehr nach Überdiagnostik danach, oder?
Weiß ich nicht. Ob das danach schreit, du hast recht, das MRT findet einfach viel, was dann ein Zufallsbefund ist, was nicht unbedingt ein Tumor weder gut noch bösartig ist. Wie gesagt, eine Zyste an der Niere ist am Ende eine Raumforderung, die aber gutartig ist. Und ich glaube, die Einordnung der Ergebnisse, darum geht's. Das heißt, wenn du irgendwie einen entzündlichen Prozess hast und du weißt auch drum und du siehst an den Entzündungswerten im Blut, dass es korreliert, dann kannst du es gut einordnen und dann kannst du, wo auch immer die Entzündung ist, das therapeutisch angehen.
Mach mal ein Beispiel.
Es hat jemand, was wir sind, Harnwegsinfekt, merkt es aber nicht, gibt's ja. Und es korreliert, dann gut, willst du im MRT nicht sehen. Muss ich kurz überlegen, was ist ein gutes Beispiel? Weil die Entzündung sieht man eigentlich häufig im MRT gar nicht.
Was mit so Autoimmungeschichten, Hashimoto, würde da das MRT ausschlagen? Aber hast du schon mal irgendwie ein falsch positives Ergebnis gehabt, was sich dann herausgestellt hat, was irgendwie falsch ausgeschlagen ist und eigentlich gar nichts war?
Nee, nur diese Zufallsbefunde wie, weiß ich was, ein riesen Gallenstein, der nicht vorher nicht auffällig war. Hättest du auch im Ultraschall gesehen, aber fand ich schon interessant, weil das war ein Mensch, der nie zum Arzt gegangen ist.
Bei mir gäbe es eine Nebenmilz zu sehen.
Ja, auch spannend. Ja. Selten.
Ja, habe ich auch erst vor 3 Wochen erfahren.
Also du hast dich auch ins Ganzkörper...
Nee, ich war nicht im Ganzkörper-MRT, sondern ich habe so seit 5, 6 Monaten mittlerweile, aber immer wieder nur so rezidivieren. Es kommt immer wieder, es geht wieder so Oberbauch rechts irgendwie so ein Druckschmerz, den ich aber nicht selber provozieren kann. Also der irgendwie, es ist daher kein Druckschmerz, sondern es ist so ein punktuell lokalisierbarer Schmerz ungefähr. Ist aber auch nicht hundertprozentig lokalisierbar. Aber ich kann schon auf dem rechten Oberbauch lokalisieren. Stuhldiagnostik ist per se okay. Ja, jetzt keine Mikrobiomanalyse, aber so die Sachen, die man misst, um irgendwie quasi schlimme Sachen quasi auszuschließen oder auch sowas wie Leaky Gut und sowas. Und da habe ich halt einen Ultraschall machen lassen wegen Gallenblase und Co. Und da ist alles gut. Aber da kam eine Nebenmilz bei raus und die hat der Gastroenterologe zufällig gefunden. Aber da mache ich jetzt tatsächlich auch eine Magen-Darm-Spiegelung. In 2 Wochen habe ich gar keinen Bock drauf. aber am Ende mache ich es jetzt trotzdem einmal, um eben das auszuschließen, weil da jetzt irgendwie schon das jetzt immer wieder kommt zwischendurch und dann wieder weggeht, was ja eher ein Zeichen dafür ist, dass es was Entzündliches ist irgendwie. Ja. Trotzdem macht das Kopfkino irgendwann. Und dann fragt man sich so, ja komm, ich mach jetzt lieber kurz hier 40 Minuten, einmal schlafen, kurz Schlauch oben und unten rein und dann ist gut. Das soll man ja irgendwie mit 50, ja, die Empfehlung ist immer noch 55, aber trotzdem, sollte man ja eh machen. Jetzt bin ich noch keine 50. Aber trotzdem, ich muss sagen, so, das hat mit mir, oder das macht mit mir auch gerade schon so ein bisschen was, weil ich mich natürlich immer frage, boah, jetzt mit kleiner Tochter, ist da nicht doch was irgendwie? Und dann greift man natürlich schneller zu einer Diagnostik, nochmal zu sagen, so, jetzt mache ich nochmal eine Magen-Darm-Schwung. Ich winde mich da aber auch schon seit 6 Wochen drumherum, so mache ich es nicht. Und jetzt habe ich den Termin gestern ausgemacht.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also ich habe angefangen in der Allgemeinen- und Unfallchirurgie. Mhm. Da war es noch nicht getrennt, sondern das war ein Bereich in Wiesbaden in der Klinik, im St. Josephs Hospital, liebe Grüße. Wir haben viel Darmchirurgie gemacht. Ja. Ich habe so viele Kolonkarzinome mit operiert und durfte die dann halt eben als jüngster Assistenzarzt dann aufschneiden und gucken, haben wir im Gesunden resiziert oder nicht. Und ich habe mir gesagt, ich möchte kein Kolonkarzinom bekommen, also lasse ich mich mit 40 das erste Mal Darm spiegeln. Und habe ich auch gemacht. Mhm. Also allein aus dieser vermeintlichen Paranoia heraus wurde ein kleiner Polyp gefunden, wurde abgetragen, war ein Adenom, war nichts Schlimmes. Aber alle 5 Jahre gehe ich jetzt zur Darmspiegelung und ich will nicht wach sein, sondern lass mich schlafen legen und die Reinigungsprozedur irgendwie am Tag vorher ist auszuhalten. Also ja, da gibt es wirklich Schlimmeres.
Glaube ich auch.
Und ich glaube auch fest dran, es gibt, also außer du hast eine familiäre Vorbelastung und eine familiäre Polyposis, muss eigentlich keiner mehr am Kolonkarzinom sterben, wenn die Vorsorge entsprechend auch wahrgenommen wird. Ich glaube dran, je früher du reinschaust, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, desto besser, weil du einfach frühzeitig was entdeckst. Ich habe zum Beispiel so eine leichte Ausbringung von Divertikeln, also Ausstülpungen durch die Muskulatur des Darms. Das kann sich auch entzünden, weil ich ganz viel Divertikulitis-OPs habe auch begleiten dürfen, will man auch nicht haben, wo du dann ein Stück Darm dann resizieren musst, weil es so schlimm entzündet war. Und allein deshalb macht es halt eben Sinn, wirklich frühzeitig da reinzuschauen. Das ist auch Teil der Prävention, biete ich jetzt nicht an, aber Kooperationspartner im Netzwerk, wenn jemand 50 ist und noch keine Darmspiegelung hatte, dann kriegt er wirklich die harte Empfehlung, das unbedingt schnellstmöglich nachzuholen.
Aber ist dann das Ganzkörper-MRT auch Prävention?
Ich glaube schon, ja, weil du einmal reinschaust und siehst, also was mich persönlich, ich habe, glaube ich, mittlerweile 3 Ganzkörper-MRTs gemacht in meinem Leben. In den letzten 6 Jahren, also alle 2 Jahre eins. Und was mich primär interessiert hat, war, habe ich ein Aneurysma, weil Männer haben statistisch gesehen ein höheres Risiko für eine Gefäßausstülpung im Kopf, ja oder nein, oder habe ich eine Stenose? Und konnte ausgeschlossen werden. Jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich über die nächsten Jahre das entwickle. Aber einmal reinzuschauen und zu gucken, ist da was oder ist da nichts, hat einen Bekannten von mir schon vermeintlich das Leben gerettet, weil der jetzt in der Beobachtung ist, auch in der Uniklinik. Das ist nicht so einfach zu lösen. Und die Überlegung ist, muss man es jetzt keulen, das Aneurysma jetzt therapieren oder anderweitig operieren. Und jetzt ist er erstmal in der Beobachtung und schaut. Aber allein die Tatsache, einmal in den Kopf reingeschaut zu haben, MRT ist strahlungsfrei, das heißt, du hast keine negativen Konsequenzen durch die Untersuchung an sich, finde ich rechtfertigt den Aufwand.
Ist nur sehr kostenspielig, oder?
Ganzkörper-MRT kostet, je nachdem, wie genau man das macht, und wenn du jetzt dir nur eine Körperregion wie den Kopf oder Schädel dir aussuchst, ich kann nicht sagen, was Schädel kostet, aber ein Ganzkörper-MRT kriegst du angeboten zwischen 900 und 1500 Euro.
Geht ja theoretisch noch, je nachdem, mit was man das vergleicht. Ne?
Genau, ja. Also lass es
das Doppelte 1000. Von so einer vernünftigen Blutdiagnostik ungefähr, oder je nachdem, was man halt alles misst.
Genau, ja. Und wenn du das einmal in einem gewissen Alter machst, dann weißt du, okay, ich habe zumindest kein Aneurysma, also weder im Bauchraum noch im Kopf. Und Kopf kannst du halt eben auch nicht mit Ultraschall draufschauen. Also Aneurysma kriegst du, wenn du ein guter Sonographeur bist, auch mit dem Ultraschallkopf raus. Im Kopf kannst du einfach nur wirklich mit dem MRT oder mit einer anderen Bildgebung reinschauen.
Safe. Ja, spannende Gedanken. Also ich finde einfach noch aufgrund dieser statistischen Falsch-Positiv-Rat ist das immer, irgendwas, was irgendwie echt was machen kann mit einem. Mhm. Am Ende des Tages ist das natürlich, es geht ja jetzt ja auch nicht darum, das für den Otto-Normalverbraucher zugänglich zu machen, für jedermann oder jede Frau. Das ist ja eine ganz spezifische Bubble an Mensch, die dann ja auch zu dir kommt und die das ja auch einfordern und die das auch wollen. Ich denke schon auch, dass das eine Relevanz hat. Ich hätte jetzt gedacht, das ist deutlich teurer, aber so teuer ist es ja gar nicht. Also klar, 1000 Euro sind trotzdem viel Geld. Kann man sich viel von gesund ernähren am Ende.
Ja, stimmt.
Und deswegen für den Otto Normalo ist das jetzt nichts. Nur auch da ist so, die Handlungsempfehlungen sind ja trotzdem, klar, wenn ich jetzt ein Aneurysma sehen würde und man denkt dann jetzt wie bei deinem Kollegen drüber nach, ob Keulen, ob Clipping und Co. ist natürlich was ganz anderes. Aber die Lifestyle-Handlungsempfehlungen am Ende des Tages bleiben ja trotzdem immer die gleichen am Ende des Tages. Ne?
Genau, also deshalb sage ich auch immer, also diese Longevity, wie auch immer du das dann definieren magst, ist nichts für die Superreichen oder Milliardäre im Silicon Valley, sondern du kannst dich wirklich mit kostenlosen Maßnahmen kannst du dein Leben verändern, dein Lifestyle verändern und dadurch gesünder leben. Und wenn du dann diesen diagnostischen Layer oben drauf legen willst, ja, dann kostet das Geld. Ist es notwendig? Nicht zwingend. Und deshalb, es gibt zwar diesen Markt da draußen, in den USA noch viel ausgeprägter als bei uns in Deutschland. Dann hast du, was ich weiß, so MRT-Ketten wie Prenuvo, die nichts anderes machen als Ganzkörper-MRTs. Du hast diagnostische Einheiten, ob es Fountain Life ist oder wie sie auch immer heißen, die halt eben ähnliche diagnostische Pakete anbieten, wie ich das mache, die aber noch viel tiefer reingehen, was in Deutschland rechtlich schwierig ist mit anderen Maßnahmen. Du kriegst zum Beispiel in Deutschland nicht einen DEXA-Scan, um deine Körperzusammensetzung zu messen. Ja, also es gibt kein genaues Verfahren als ein DEXA-Scan, um Muskelmasse, Körperfett, viszerales Fett zu definieren. Ein DEXA-Scan ist in Deutschland nur indiziert bei einer Osteoporose-Verdachtsdiagnose.
Oder? Aber du kannst schon also ich kenne mehrere Praxen und wir haben ja auch selber schon mal überlegt, einen anzuschaffen, du kannst ja schon DEXA-Scan für Body Composition, kannst du schon anbieten. Du darfst das halt nicht über die Krankenversicherung und Co. machen, um dann Osteoporose, Osteopenie und Co. nachzuweisen oder eine Knochendichte-Messung quasi zu machen. Aber die meisten Geräte spucken ja, wenn du eine Knochendichte-Messung machst, die Body Composition trotzdem mit aus.
Das stimmt, du darfst aber nicht die Indikation nur für die Body Composition stellen, ja, weil es wird minimal Strahlung benutzt und damit fällst du in den Tatbestand der Körperverletzung, der indiziert sein muss.
Mhm.
Und da sind wir in Deutschland ein bisschen restriktiver unterwegs als in anderen Ländern. In England kriegst du ein DEXA quasi an jede Ecke, nur für Body Composition. In anderen Ländern interessiert es auch nicht, wie USA, aber in Deutschland, Schweiz ist ähnlich reglementiert.
Ich kenne mindestens drei Leute, die orthopädische Praxen haben, die es nur für Body Composition auch auf ihrer Homepage verkaufen tatsächlich.
Das, wo ein Wille, da ein Weg.
Und wo kein Kläger, aber, da kein Angeklagter.
Wo kein Kläger, kein Richter, ganz genau.
Ja, oder kein Richter, absolut. Dann lass das uns doch mal ein bisschen kompliziert machen. Bei einem Budget von 200 Euro, welche Blutwerte würdest du messen? Weil alles messen kann ja jeder. Das ist ja, also ein Kreuz überall zu machen, ist ja easy. Aber wenn du 200 Euro hast, was würdest du messen?
Und du hast noch nie vorher dein Blut mal gemessen.
Ja, also ich habe Standard-Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt gemacht oder so, aber auch das, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30 oder so. Ja, aber jetzt kein Ü35-Checkup oder so.
Also Blutbild, viele Menschen verstehen den Begriff immer noch falsch. Also Blutbild ist wirklich nur das Bild des Blutes. Also sprich, man schaut sich die Zellen an, man zählt die Zellen, also wie viel Erythrozyten, Leukozyten, Monozyten und so weiter, Lymphozyten habe ich. Das kostet nicht viel. Ich glaube, Blutbild kostet 20 Euro oder sowas, wenn ich richtig im Kopf habe.
Viel weniger.
Viel weniger?
Viel weniger.
Okay. Du weißt es besser als ich.
1 Euro noch was.
Wirklich?
Ja.
Ja, also Blutbild auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch 198 Euro übrig. Vitamin D-Spiegel würde ich einmal messen lassen.
Also das war jetzt mit dem 1 Euro ein bisschen übertrieben.
Ja,
so günstig
ist es
jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich wenig.
Ja, ja.
Was hast du gesagt? Also Blutbild, was noch?
Groß
oder klein?
Groß,
ja.
Einmal großes Blutbild, dann Leberwerte, Nierenwerte.
GOT, GPT oder?
Genau, alkalische Phosphatase.
Bei Niere, was würdest du da messen?
Cystatin C auf jeden Fall.
Beides, also Cystatin C und Krea oder nur Cystatin C?
wenn ich das Geld am Ende übrig habe, würde ich auch Kreatinin, Cystatin C.
Aber wenn nur eins von beiden, dann
Cystatin C.
Okay, cool.
HDL, LDL, Triglyceride, einmal Lipoprotein A, ApoB.
Warum LDL und ApoB?
Ist eine gute Frage. Ich schaue mir ganz gerne das LDL zur HDL Ratio an, was mir gute Hinweise gibt. Du hast aber recht, ApoB. Jedes atherogene Partikel ist im ApoB eigentlich abgebildet. Und wenn ich's, aber ich habe 200 Euro übrig, also von daher ja, würde ich beides machen. Aber wenn es am Ende scheitert, dann würde ich das LDL aufgeben und ApoB auf jeden Fall bestimmen. Ja.
Also wissenschaftlich gesehen könnte ich schon nachvollziehen, dass du beides machst. Weil ich würde auch beides machen. So, man sieht mittlerweile auch wenn man sich so die neuesten Daten anguckt, dass man schon eine Diskonkordanz in den beiden Werten hat. Also manchmal ist es so, wenn du beide auf einem Status hast und LDL geht hoch, geht das ApoB aber nicht hoch. Oder auch umgekehrt. Und das sieht man vor allem bei Menschen mit Statintherapie, mit kardiovaskulären Problemen, dieses ganze metabolische Syndrom und Co. Das heißt, die per se am ehesten ja auch die ganzen Cholesterinwerte bräuchten. Und von daher, ich könnte schon verstehen, beides zu machen. Ich glaube aber, bin aber bei dir, wenn man ein Budget hat, würde ich auch, wenn ich eins von beiden messen müsste oder nur eins dürfte, dann wäre es auch eher ApoB statt LDL. Ja.
Ich messe bei mir auch ApoA1 mit, um einfach den protektiven Faktor einmal mit zu erfassen. Ist kein absolutes Muss, würde ich jetzt in dem 200-Euro-Budget erstmal auslassen, aber auf jeden Fall nüchtern Glucose, nüchtern Insulin, den HOMA-Index, der dann kalkulatorisch berechnet wird, der kostet nichts obendrauf. HbA1c, also sprich der Langzeitblutzuckerwert, den auch mal mitzubestimmen, weil teilweise hast du ein sehr niedriges nüchtern Glucose, nüchtern Glucosewert, einen niedrigen Insulinwert, dann hast du einen niedrigen unauffälligen HOMA-Index, aber du hast einen relativ hohen HbA1c-Wert, der in Richtung Prädiabetes geht, also was ich weiß, 5,7. Immer ganz wichtig, den mit zu erfassen.
Safe. Hast du noch irgendwas? Also ich habe es jetzt auch nicht im Kopf mitberechnet, aber ja, kann mir schon vorstellen, dass du noch irgendwie 20, 30 Euro hast oder
ja,
so.
Ja, Vitamin D. Ich bin großer Freund von Homocystein, weil den ganz wenige bestimmen. Homocystein aber zu bestimmen und dann in der Konsequenz Folsäure und B12 ist bei mir Standard. Ich schaue mir auch IGF an, ich schaue mir alle Immunglobuline an, die würde ich jetzt in erster Linie, also wenn ich reduziertes Budget habe, dann
wird es schwierig.
Ja,
was mit so Hormonen, würdest du da noch irgendwas machen?
Oder? Ja, Hormone auf jeden Fall, Testosteron, Albumin muss ich mitbestimmen, SHBG muss ich mitbestimmen bei Männern. Wird auch den PSA bestimmen, weil der auch wenig kostet und
also beim Mann auf jeden
Fall. Kann man auch bei der Frau bestimmen, macht aber wenig Sinn. Bei der Frau auf jeden Fall die Östrogen, Progesteron, SHBG auch.
Ich glaube, damit bist du bei 200 Euro wahrscheinlich schon längst angekommen. Ja,
Schilddrüsenhormone habe ich vergessen, will ich auch mitnehmen, aber die kosten auch nicht so viel.
Wollte sagen, also TSH, FT3, FT4-Pen ist jetzt nicht so
genau, teuer. Und wenn dann irgendwas auffällig ist, dann kann man auch ein reverses T3 bestimmen und so weiter.
Gibt es irgendeinen Marker, den du für völlig überflüssig hältst im Blut, der aber in fast jedem Longevity-Panel mitverkauft wird?
Also ich habe noch kein auffälliges Zink gesehen, muss ich sagen.
Okay.
Kann natürlich daran liegen, dass mein Kollektiv auch viel supplementiert, ja, und das irgendwo mit drin ist in irgendeinem Vitamin C Zink Komplex. Aber also wenn du mich zinken würdest, dann würde ich glaube ich Zink sagen. Ich bestimme auch ganz gerne Omega Index, also Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren und zu schauen, wie da der Index ist. Das habe ich immer für sehr sinnvoll erachtet und würde es weiterhin behalten. Aber also ich bestimme immer Zink mit und dann auch Kupfer, weil sich beides gegenseitig bedingt. Und von daher.
Ja,
also weiß ich nicht, also ich bestimme auch Selen natürlich, Magnesium.
Also ich glaube so Mikronährstoffe haben wir im Vorgespräch eben auch schon wegen unserer Nährstofftherapie-Ausbildung drüber geredet. ist ein sehr diffiziles Diagnostikthema. Also Omega-3 würde ich da rausnehmen, weil es ja nicht so richtig Mikronährstoff, sondern eher theoretisch als Fettsäure so Makronährstoff irgendwo ist. Bin ich ganz bei dir, würde ich im EDTA auf jeden Fall messen, um das halt retrozytär zu bestimmen. Viele messen das immer noch im Serum, das ist Käse. Mineralstoffe schon sehr, kann sehr sinnvoll sein, wenn dann auf jeden Fall bei den allermeisten im Vollblut und nicht im Serum, vor allem Magnesium und sowas. Man kann da ja in Mineralstoffe Mengenelemente, Spurenelemente und Co. unterscheiden. Ich glaube schon so, wenn man sich Magnesium, Zink und Selen nimmt, die ergeben schon Sinn. Man muss sie zu interpretieren wissen und ich glaube, das Komplizierteste von den dreien ist tatsächlich das Selen zu messen, weil am Ende des Tages, wenn man sich Selen anschaut, es eigentlich nicht per se nur um den Spiegel des Selens im Blut geht, sondern vor allen Dingen auch darum, wie die Aktivität verschiedener Selenoproteine am Ende ist, was die Hauptaufgabe von Selen ist, Selenoproteine zu bilden, also sowas wie Glutathion zum Beispiel, Peroxidase oder andere Enzyme, die letzten Endes eben aus diesem Selen produziert werden. Das hat auch viel mit Entgiftung wieder zu tun, gibt ganz viele. Und dafür brauchen wir verschiedene Spiegel an Selen im Körper und die Referenzbereiche bilden das leider oft nicht wieder, muss man sagen. Also wenn ich so in der unteren Hälfte beim Selen im Serum zum Beispiel bin, wobei Serum und Vollblut jetzt sehr gut beim Selen eigentlich übereinstimmen, nicht perfekt, aber sehr gut trotzdem, dann habe ich eben trotzdem ein Problem, weil ich nicht genügend Selen am Ende des Tages habe, um die Selenoproteine alle mit Selen zu sättigen und dann habe ich eben ein Thema am Ende. Zink, wie du gerade gesagt hast, ist so ein Thema, selbst wenn du das nicht als Aussage oder nicht als auffällig gesehen hast oft, würde ich schon sagen, dass Zink sowieso an sich ein sehr schwierig zu interpretierender Wert ist, weil er halt, ich will nicht sagen unaussagekräftig ist, aber weil er sehr interpretationsbedürftig ist, sagen wir es mal so, und die Aussage einfach nicht so gut ist, wie zum Beispiel von Magnesium Vollblut, was auf jeden Fall besser ist, auch nicht perfekt, weil wir messen überall diesen Mikronährstoff direkt. Wir haben halt, es gibt aber andere Werte, wie beim Eisen zum Beispiel, wo wir ja, ne, bräuchte ich nicht zu erklären, aber funktionelle Parameter wie Ferritin haben und das haben wir halt eigentlich beim Magnesium und beim Zink nicht, beim Selen so ein bisschen, über Selen-OP und sowas vielleicht. Ich glaube, das ist aber auch noch sehr in den Kinderschuhen, ehrlicherweise. Und die sind sehr teuer alle. Also ich messe die alle sehr gerne und ich messe das auch alles nach wie vor. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, oh, da ist Zink niedrig, jetzt gebe ich Zink, oh, da ist Magnesium niedrig, jetzt gebe ich Magnesium, jetzt gebe ich das und das und das und das. Wie du gerade schon gesagt hast, die bedingen sich eh alle gegenseitig. Ich kann auch ein Kupfer, ich kann, ganz provokativ formuliert, ich kann viel Zink nehmen, dadurch behindere ich meine Kupferaufnahme und schieße mich in eine Eisenmangelanämie rein. Ja. So, also, ne, das ist, die hängen am Ende des Tages alle miteinander zusammen oder fast alle zumindest. Und ich glaube, das ist schon ein relevanter Punkt. Und viele Coaches, Ärzte, Therapeuten sind sich der Komplexität dessen, glaube ich, nicht bewusst und supplementieren dann einfach wahllos auf irgendwie einen theoretischen Mangel eines nicht super aussagekräftigen Blutwertes und das kann so ein bisschen ein Problem sein.
Wo ich ein bisschen zwiegestalten bin, ist AGEs, also Advanced Glycolization End Products.
Weil?
Was mache ich mit dem Wert? Also, wenn ich einen hohen Wert habe, was sage ich meinem Gegenüber? Grill weniger?
Also, wäre schon mal ein Anfang. Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen Werten de facto tatsächlich so. Weil, weißt du, ich bin ein großer Freund davon und das ganz oft, Leute kommen dann und sagen so, ja, aber ich will das und das messen und ja, gute Erfahrung mit und ja, das ergibt Sinn. Für mich ergibt eine Diagnostik nur Sinn, wenn sie meinen Fahrplan verändert. Also das Ergebnis. Ne? Genau. Und ich sitze dann ganz oft da und sage so, okay, komm, wir spielen es jetzt mal durch. Also wir sagen jetzt, ne, Magnesium ist erniedrigt versus Magnesium ist normal oder Magnesium ist erhöht. Ändert das das, was ich mache mit dem Menschen?
Ja.
Wenn alle drei dieselbe Therapie oder dieselbe Herangehensweise machen, dann ist die Diagnostik völlig sinnbefreit. Ja. Ich habe das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, hat mir ein Coach erzählt, mega, ich habe jetzt ein Probiotikum, was ich mit den Leuten immer mache. Kann jetzt von Probiotika halten, was man will, das ist jetzt auch nicht das Thema. Weil der meint, ja, ich habe das jetzt white gelabelt. Also ich kaufe das von denen und da ist jetzt mein Marken, mein Branding drauf und ich verkaufe das dann den Leuten. Ja, cool. Also mega, dass du das geschafft hast. Und wem empfiehlst du das jetzt? Sage, ja, ich mache halt eine Mikrobiomanalyse mit denen und dann empfehle ich, ja, meine ich, Und wie viele verschiedene Probiotika hast du? Ja, eins. Da meine ich, aber warum misst du denn dann, wenn du ja nur ein Ding zur Auswahl hast, dann brauche ich auch nicht messen, weil die Strategie ist ja eh immer dieselbe. Ja. Also du machst ja immer A, egal was bei den Werten rauskommt, und dann brauche ich halt auch nicht messen. Und das gleiche Problem hast du natürlich, wenn du gar nicht weißt, was soll ich jetzt jemandem empfehlen, wenn die Werte erhöht versus erniedrigt sind, da muss man realistisch sagen, würde ich halt das einfach nicht messen am Ende des Tages. Das ist so, was mache ich mit Eisen? Also was mache ich mit dem Eisenwert? Wenn der erhöht ist, kann das sein, dass ich tagsüber Haferflocken, Kürbiskerne, Fleisch oder was gegessen habe oder vielleicht am Abend davor. Wenn der Wert erniedrigt ist, kann es theoretisch sein, dass ich schlecht geschlafen habe, dass ich einfach gestern ein bisschen wenig Eisen gegessen habe. Das sagt aber halt nichts über meinen Eisenspiegel im System aus. Also wofür messe ich diesen Parameter? Wenn er gut ist, ist denn dann mein Eisenspiegel auch gut? Oder naja, also momentan in dieser Sekunde im Blut ja, aber das hilft mir ja nicht. Mhm. So, und deswegen... Ich habe halt ein Thema damit, Dinge zu messen. Hast du schon mal, ist ein Wert, über den kann man jetzt Stunden diskutieren, hast du schon mal intrazelluläres ATP gemessen?
Nee.
Kann man messen, ist so theoretisch mit mitochondrialer Funktionalität und Co. am Ende zu tun. Ah, schwierig, weil intrazelluläres ATP zerfällt super schnell. Die Zerfallsrate ist geistesgestört hoch.
Ich wüsste gar nicht, wie man das messen kann.
Kannst du einfach Kreuzchen im Blut machen am Ende. Ja, wie man das misst dann genau in der Labormechanik, weiß ich auch nicht. Aber das ist so. Und jetzt ist es wieder anders.
Ja.
So, das ist hat so eine hohe Zerfallsrate, dass ich gar nicht weiß, was ich mit diesem Wert interpretativ anfangen soll. Weil das ist halt 14 Minuten später wieder anders. Klar kann man jetzt sagen, wenn Werte ganz geistesgestört niedrig sind oder ganz geistesgestört hoch sind, kann man damit interpretiv was anfangen. Aber das trifft halt wahrscheinlich in 2% der Fälle vor. Alle anderen 8, 9 sind halt irgendwie in so einer Range, in der man gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Boah, und das ist bei ganz vielen Blutwerten am Ende des Tages so.
Ja, NAD zum Beispiel.
Da machst du ein Thema auf, was ich jetzt als nächstes angesprochen habe. NAD-Messung oder NAD-Infusion?
Sowohl das auch.
Ist, als wir die Ausbildung weitergebracht haben, ist da theoretisch ein Vitaminoid, NAD. Mhm. Also hol mich mal ab, was Messung und Infusion, oral, was sind deine Gedanken?
Ich bin kein Freund von NAD-Infusionen, weil es gibt keine Evidenz, außer du klärst mich jetzt auf, dass sich in der letzten Zeit irgendwie was geändert hat.
Nee, ich sehe das wie du.
Genau, also du schüttest was rein und es ist dann kurz in deinem System und dann auch wieder weg, weil... NAD zu NADH gewandelt wird und dann gibt's Tests, die NAD in Eris messen. Der Eri hat keine Mitochondrien, also hat das für mich wenig Relevanz. Mir erschließt sich die Logik nicht. Also der NAD-Infusion und dann auch das Messen in Erythrozyten.
Also ich glaube, so eine mechanistische Logik könnte man, wenn man wollte, irgendwie herleiten, aber die kann man tatsächlich ja ehrlicherweise für alles herleiten, wenn man die Zusammenhänge so ein bisschen versteht. Ich finde es halt krass, dass die Datenlage so dünn ist, wir aber einen Milliardenmarkt von NAD haben, über den wir reden. Und das ist wieder so Prioritätenverteilung, das ist halt irgendwo unter der Bordsteinkante relevant. Also das ist nicht 1%, sondern das ist sogar ein Szenario, wo man, finde ich, das Fass Nutzen versus Risiko aufmachen müsste, weil wir ja de facto schon, und wenn jetzt jemand das wieder kleinreden will, dann benutzt die NAD-Infusionen, die wahrscheinlich sowieso gar keinen Effekt haben, weil wir ja schon auch ein gewisses Nebenwirkungspotenzial durch NAD-Infusionen sehen während der Infusion, dass die Leute plötzlich auffiebern oder sich fiebrig fühlen. Viele reden das dann immer runter, ja, das ist ja auch gewollt, das ist nicht schlimm, weil der Körper reagiert da drauf so. Ja, da könnte ich bei einer allergischen Reaktion auch sagen, der Körper reagiert da drauf. Also, ja,
lass dich stechen von der Wespe.
Ja, ne, also die Argumentation hinkt irgendwie so ein bisschen. Aber ich sehe das wie du. Also die Messung ergibt sowieso gar keinen Sinn. Und die orale Gabe auch nicht, weil wir da ja sogar sehen, dass das gar nicht da ankommt, wo es hin soll. Die Infusion, ja, es gibt Leute, die haben damit gute Erfahrungen. Viel ist wahrscheinlich auch Placebo.
Ich kann sagen, es kann Placebo sein und dann, Menschen berichten ja von irgendeinem Effekt. Ja, und es scheint ja was mit denen zu machen. Ja, ansonsten würden sie nicht immer wieder.
Aber kann das nicht auch einfach die Flüssigkeitsmenge sein?
Kann sein. Es kann halt eben auch das Gefühl sein, was sich danach irgendwie einstellt. Und es kann Placebo sein, das kann auch wirklich das NAD sein. Ich weiß es nicht, aber es gibt keine Evidenz.
Theoretisch ja. Ein Beispiel aus der Praxis damals, hab dir gerade eben schon erzählt, ich arbeite viel mit Infusionen oder also mit sinnvollen Infusionen, sagen wir es mal so, vor allem Eisen und Co. Und ich hatte früher eine Klientin, mit deren Befehl mit Aminosäuren und Co. gemacht, gab viele andere Probleme, die da bestanden. Und nein, ist jetzt keine scheiß Detox-Infusion oder so ein Käse, den du dir in irgendeinem Infusionsbar-Szenario abholst. Und die ist immer ohnmächtig geworden bei der Infusion. Und ich habe dann irgendwann gedacht, das ergibt überhaupt keinen Sinn, immer nur so für so 5 Sekunden, auch nur ganz am Anfang der Infusion. Und da habe ich irgendwann eine Nazel einfach angehangen und habe ihr nur Nazel gegeben und die ist auch um mich geworden. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, theoretisch gesehen, eine der Dinge, die die meisten Menschen auf Infusionstherapien berichten, ist ja so ein Stress-Release. Mhm. Und das wäre ja alleine durch eine vasovagale Reaktion erklärbar. Das heißt, ich gebe mehr Flüssigkeit ins System. Der Körper nimmt plötzlich einen erhöhten Druck im System über erhöhte Flüssigkeitsmengen, über Barorezeptoren oder sowas wahr, reguliert das System runter. Das aktiviert meinen Parasympathikus. Am Ende des Tages führt er wahrscheinlich das am Ende des Tages auch bei ihr kurzfristig zur, wenn du das ganze Ding deutlich langsamer hast laufen lassen, was wir dann irgendwann gemacht haben, wobei es vorher schon sehr lang lief, war die Reaktion nicht mehr da. Sie ist nicht ohnmächtig geworden davon. Und ich glaube nach wie vor, dass ein großer Punkt der Infusionstherapien aufgrund der Flüssigkeitsmenge passiert de facto. Ich kann das natürlich nicht belegen und es ist mir auch egal. Ich muss das auch nicht beweisen. Jeder soll da machen, wo er glücklich mit ist. Ich glaube aber, dass das einen riesen Einfluss auf das Empfinden am Ende des Tages hat, weil plötzlich einfach mal 250 Milliliter mehr Flüssigkeit im 5 Liter Blutsystem zu haben, ist halt ein nicht zu vernachlässigender Punkt am Ende des Tages. Das ist
signifikanter.
Und das macht was mit einem. Und deswegen stelle ich immer die Behauptung auf und sage, ja, wer sagt mir denn, wenn ich jetzt einen ganz krassen Mangel von Eisen oder sowas habe, ist das was anderes? Klar. Das ist eine indikative Infusion, ne? Ich weiß nicht, ob man NAD indikativ geben kann. Also man könnte jetzt ja weit hergeholt sagen, die Indikation ist Abgeschlagenheit, Energiemangel oder sowas. Auch das ist wieder volle Lotte subjektiv und auch nicht messbar. Also ja, aber Fragebögen oder sowas vielleicht. Aber ich finde, das steht halt alles auf sehr wackeligen Beinen irgendwie.
Absolut. Ja, wenn du abgeschlagen bist und energielos, ja, dann kann das alles Mögliche sein. Und dann würde ich auch wirklich erstmal die Fragebogen-Geschichte durchziehen. Wie ist der Schlaf? Wie viele Stunden Schlaf? Dann würde ich die Schilddrüsendiagnostik laufen lassen. Würde bei Männern das Testo mal schauen, je nachdem in welchem Alter. Und da gibt es so viele andere Parameter, die ich vorher erstmal abklopfen würde, bevor ich in Richtung Infusion gehen würde.
Ist absurd, dass du das sagst, aber trotzdem Ganzkörper-MRT machst, oder?
Weiß ich nicht. Also, weil das Ganzkörper-MRT ist ja, wie gesagt, einmal der Blick in den Körper, um Dinge auszuschließen, ja, wie das Aneurysma. Ja,
aber ich glaube, du machst das aber aufgrund eines anderen Hintergrundes, weil das mit den Aneurysmen und Co. ergibt ja voll Sinn. Hm. So, aber ich glaube, für die meisten ist so Ganzkörper-MRT, das gehört halt zu so einem Longevity-Setup irgendwie dazu, oder es gehört halt auch nicht dazu, je nachdem, wenn man sich anschaut. Aber es klingt ja schon jetzt bei dir mehr nach einer indikativen, spezifischen Suche, die ich über andere Diagnostika nicht abbilden kann, wie jetzt Aneurysmen im Kopf zum Beispiel. Ja. Deswegen, das war provokativ, natürlich ist das nicht absurd, aber ich glaube, die meisten nutzen das schon so als, ja, lass mal einfach überall breit streuen und gucken, ob ich irgendwo was finde, wo ich halt helfen kann. Und das ist ja schon nochmal was anderes am Ende.
Absolut, absolut, ja, aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern es ist wirklich einmal der Blick rein und sehr regional genau hingeschaut, also vor allem Kopf und dann der Rest.
Wenn man bei so fancy Sachen mal bleiben würde und man geht jetzt von NAD zu sowas wie Rapamycin, Rapamycin, wie stehst du dazu?
Ähnlich. Also es gibt Hinweise drauf, dass es scheinbar geroprotektiv sein soll, weil es halt eben auf mTOR wirkt. Ich würde es selber nicht ausprobieren. Die Leute, die es mal getestet haben, haben Probleme mit Aften, die sie dann im Mund haben, die schmerzhaft sind. Und du musst es ja sowieso irgendwie zyklisch dir dann verabreichen. Es gibt noch keine ausreichende Evidenz, als dass ich davon überzeugt bin, dass es Sinn macht, irgendwie Rapamycin quasi geroprotektiv, also sprich protektiv fürs Alter, irgendwie einzunehmen. Es bleibt weiterhin Medikament in der Transplantationsmedizin, und bis die Evidenzlage eine andere ist, also auch mit den ganzen Rapalox, also sprich Analoga von Rapamycin, ist mir die Evidenzlage noch viel zu dünn, als dass das überhaupt Sinn macht. Und es wäre ein Off-Label-Use, den ich generell nicht mache.
Was heißt, du machst generell nicht?
Nicht zugelassene Medikamente würde ich nicht verabreichen wollen. Und Rapamycin ist jetzt nicht zugelassen, außer in der Transplantationsmedizin. Metformin zum Beispiel, wenn jemand ein hohes HbA1c hat, um das ein bisschen zu therapieren, und viele nehmen es ja auch prophylaktisch, da würde ich sagen, okay, also bei Nicht-Diabetiker wäre es quasi off-label, aber das ist so eine Grauzone, das habe ich jetzt
wenig. Das wäre jetzt das nächste Wort gewesen, was ich in den Raum geworfen hätte, Metformin, aber vielleicht noch kurz zu diesem Off-Label-Thema. Würdest du per se sagen, Off-Label ist was Schlechtes, oder?
Nee. Also es ist ja wie, was wäre es, GLP-1 Analoga oder Agonisten, GLP-1-Agonisten sind nichts Schlechtes. Ich finde, es ist ein Segen für die Menschheit. Also viele, viele positive Effekte. Wie nachhaltig sie sind, wird sich zeigen. Aber für schwer übergewichtige oder leicht übergewichtige.
Aber das ist ja nicht off-label.
Das ist nicht off-label, ja. Genau. Aber für leicht übergewichtige, die jetzt nicht adipös sind, sondern einfach Körperfett reduzieren wollen, das als Trigger nehmen, einen Anstoß, um vielleicht eine Lebensstilveränderung einzuleiten, immer gepaart mit Krafttraining. Weiter kommst du nicht drum rum, mit ausreichend Proteinzufuhr, auch ganz wichtig. Jetzt gibt es erste Hinweise, dass es die Knochendichte irgendwie reduziert. Auch da hilft das Krafttraining, weil wenn du mit Muskeln an Sehnen ziehst, die wiederum an Knochen hängen, stärkst du wieder die Knochendichte. Macht das durchaus Sinn. Und da habe ich auch keinen Schmerz mit. Also ich bin generell nicht gegen Off-Label-Use.
Man glaubt auch gar nicht, wie viel Off-Label tatsächlich auch im Krankenhaus gemacht wird, ne? Also auch so, als wir jetzt in diesem ganzen Kinderthema uns viel mit beschäftigt haben, und du guckst dir dann hier so einen Kreißsaal und sowas an im Krankenhaus, und die erzählen dir dann, in welchen Szenarien wie wo eingeleitet werden würde und Co. Die meisten Einleitungsmittel sind Off-Label-Use, ne? Die sind nicht für die Einleitung zugelassen, sondern eine Nebenwirkung ist dann die Venenauslösung theoretisch.
Ah.
Ja, auch spannend, wusst ihr auch nicht.
Wusste ich
auch
nicht, ja.
Und das wird auch nicht dafür zugelassen. Es wird einfach, es werden keine Studien dafür gemacht, es wird kein Geld dafür ausgegeben, das zu machen. Ja. Das ist so wie Progestan und Utrogest theoretisch, so, ja. Am Ende ist es fast das Gleiche. Das eine ist aber unter anderem auch für die schwangere Frau zugelassen, das andere nicht. Das eine ist theoretisch als orales Präparat zugelassen, das andere ist auch vaginal zugelassen. Am Ende ist das fast genau das Gleiche. Das eine ist halt einfach nicht studienmäßig viel Geld reingebuttert worden, um etwas zu belegen. Und deswegen ist es theoretisch am Ende, da ist jetzt kein richtiger Off-Label, aber die Beispiele, die du genannt hast und dieses Venenauslösen, das war mir auch nicht klar, dass das Off-Label ist. Aber es ist Standard, das wird täglich gemacht, ne? Von daher, ich glaube, viele verstehen unter Off-Label immer irgendwie so einen negativen Vibe, ne?
Nee, es ist nur außerhalb der Zulassung, der eigentlichen Zulassung, die Anwendung. Und Metformin ist ein super Beispiel. Also ich bin sehr gespannt auf die TAME-Studie, die ja jetzt angelaufen ist, ob Metformin wirklich das Altern positiv beeinflusst. Bin sehr gespannt. Also
nimm es mal ganz kurz mit. TAME-Studie.
TAME-Studie ist, ich krieg die Abkürzung nicht hin, also TAME.
Kann man ja googeln, egal
wofür es steht. Also M steht für Metformin. Es ist eine Studie, die von Nir Barzilai angestoßen wird, der viele, viele Jahre gebraucht hat, um das Funding zu akquirieren, um diese Studie loszutreten, die dann in einem größeren Patientenkollektiv schaut, hat die quasi prophylaktische Einnahme von Metformin, also bei Nicht-Diabetikern, einen positiven Effekt aufs Altern und damit wahrscheinlich Methylierung der DNA. Ist jetzt eine größer angelegte Studie, wird wahrscheinlich auch viele Jahre da laufen, bis man dann ein Ergebnis hat.
Wenn man so von diesen spezifischen Dingen nochmal einen Schritt weiter gehen würde, wenn du so einen Bullshit-Detektor hättest, und du müsstest sagen, nenn mal drei Dinge, auf die dieser Bullshit-Detektor immer anspringt. bei neuen Dingen oder bei irgendwelchen Sachen, die einen Coach, einen Arzt, einen Therapeut sagt. Was wären diese drei Dinge, auf die so ein Bullshit-Detektor mal anspringen würde?
Also NRD hat man schon besprochen, das ist Nummer eins, weil es ist ein Milliardenmarkt, ja, und es gibt NRD-Kliniken, NRD-Drips, Einrichtungen und so weiter, und Leute wissen nicht, was sie sich da antun, und da schlägt der Bullshit-Detektor ein. Ich finde es immer noch schwierig, Mikrobiomanalysen zu machen. Also man kann sie machen, aber die Konsequenz daraus ist teilweise schwierig. Außer du hast wirklich ein Magen-Darm-Thema und schaust sehr spezifisch auf, was ich weiß, Leaky Gut zum Beispiel. Oder du hast eine unbekannte Unverträglichkeit. Also in der Hand des geübten Gastroenterologen ist es vielleicht eine gute Sache. Für den Normalo, der keine Verdauungsprobleme hat, auch schwierig.
Die Frage ist halt auch, was ist gut, ne?
Also, genau,
was ist denn ein gutes Mikrobiom?
Keine genau, Ahnung. Deins ist unterschiedlich zu meinem, und wir wissen, es gibt nicht dieses perfekte Mikrobiom, was für uns alle irgendwie passt. Das könnte man natürlich komplett abtauchen und sagen, okay, wir sind nur der Symbiont für die ganzen Milliarden Viren und Bakterien, die in unserem Darm leben, und wir brauchen die und die uns nicht. Wobei, in der Symbiose brauchen wir uns gegenseitig und wir durch die quasi gesteuert sind. Ist eine philosophische Frage.
Wahrscheinlich. Hast du noch ein drittes Ding? Einen dritten Bullshit?
Ich überlege.
Wie ist so auf der Hierarchie der drei Dinge, wo würdest du da Peptide einordnen? Oder ist es überhaupt Bullshit oder ist es kein Bullshit?
Ich glaube, es ist kein Bullshit, aber es kommt, wie wir es bei mir besprochen haben, auf den Kontext drauf an. Mhm. Wenn du den Hochleistungsathleten hast, der einfach schnell wieder regenerieren muss, glaube ich, sind Peptide können ein probates Mittel sein. Von der Zulassung her halt eben schwierig, weil die meisten nicht zugelassen sind. Also das GLP-1 sind Peptide, die zugelassen sind für eine bestimmte Indikation. Insulin ist ein Peptid, was zugelassen ist für eine gewisse Indikation. Und daher würde ich es eher im Gesamtkontext sehen. Aber ich als Hobbysportler habe mir die Wade gezerrt, wäre ich sehr vorsichtig, irgendwie mir jetzt TB500 und PPC157 irgendwie reinzujagen. Ich glaube, die Herausforderung ist, eine gute Quelle zu finden, wo auch das drin ist, was drin sein soll, und ohne Verunreinigung. Und ich glaube, das ist halt eben schwierig, wenn du in so einem grauen Bereich agierst, bei nicht zugelassenen Arzneimitteln, die es ja immer noch sind, und du keine gute Quelle hast, die halt eben die Reinheit garantiert und halt eben auch die richtige Dosierung. Und um mir dann irgendwas in den Körper reinzujagen, wo ich nicht weiß, ist da wirklich das drin, was drin sein soll, tue ich mich sehr schwer.
Safe, ich höre immer nur, dass Leute das aus Polen oder Dubai und so beziehen. Aber ja, ich glaube, es ist oft gar nicht das drin, was draufsteht, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, ehrlicherweise, wenn die Sachen nicht vernünftig geprüft, laborgeprüft genau. sind und so.
Ja, also von daher ist es spannend. Ich beobachte den Peptide sehr genau, aber ich wende sie nicht an, weder an mir noch an anderen.
Okay.
Bis auf GLP-1 und wenn jemand Insulin braucht, natürlich.
Ja, theoretisch ist ja fast alles ein Peptid, wenn man es so nehmen möchte. Also alles, was man zu sich nehmen könnte, theoretisch sind Peptide. Vielleicht, damit wir so ein bisschen zum Ende kommen, weil ich ja weiß, du musst gleich zum Flieger. Vielleicht so eine letzte Frage, die nicht philosophisch, wie du es gerade eben angedeutet hast. Wenn du jetzt so dir vorstellen könntest, 10 Jahre vorzuspulen, was glaubst du, wo steht dann dieses ganze Präventionsthema? Wo ist das in 10 Jahren? Ich glaube, in den letzten 5 Jahren hat sich so viel verändert. Im letzten Jahr hat sich so viel verändert. Hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, es gibt irgendwann mal einen Moment, wo wir nicht mehr auf die Straße gehen dürfen oder wo wir einem Modell eine Frage stellen können, das mir alles beantwortet oder das nachts Aufgaben für mich erledigt, da hätte ich dir gesagt, du hast einen kompletten Knall nicht gehört. So, ja, ich frage mich auch, wie die Geschichtsbücher in 40, 50, 100 Jahren aussehen. So, also was dann da steht über unsere Gesellschaft oder über dieses Zeitalter, was wir durchlebt haben. Und 10 Jahre ist ja ein krasser Fortsprung schon oder krass nach vorne. Was glaubst du, wo ist da Prävention in 10 Jahren?
Das ist eine Frage, die könnte man einen eigenen Podcast zumachen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht also ist das ja der Übergang zu einer Wiederholung.
In der nächsten Folge, ja. Also wenn ich Prävention in der öffentlichen Wahrnehmung einmal mir anschaue, dann hat die Phase mit Covid viel bewirkt in den Menschen. Ja, weil du gemerkt hast, irgendwie da ist ein unsichtbarer Virus, der dein Leben maßgeblich beeinflusst. Ja, also Leute sind dran gestorben, schlimme Schicksale sind erlebt worden. Bei Gesunden, vor allem bei Kindern, ist da viel passiert. Ich habe es bei meinen eigenen Kindern gesehen. Ich habe 3 Kinder, dass sie dann zu Hause bleiben, nicht in die Schule gehen können. Du darfst nicht raus, irgendwie, außer du hast einen Hund. Jetzt haben wir einen Hund. Von daher ging das. Und das hat, glaube ich, viel kaputt gemacht. Das hat viel bewirkt. Die Rate an Depressionen ist unglaublich hochgegangen an Kindern, bei Kindern. Das könnte wieder politisch werden. Wir haben nicht ausreichend Therapeuten und. Ich versuche das jetzt erstmal auszublenden, weil ansonsten wäre ich nur wütend. Aber ich glaube, das hat viel, wenn ich jetzt wieder rauszoome, viel getriggert in der Gesellschaft, dass wir uns mehr um unsere Gesundheit kümmern müssen und weniger reaktiv, sondern eher proaktiv unterwegs sind. Und das hat in den letzten 5 Jahren, glaube ich, viel bewirkt. Und deshalb sind wir vielleicht auch in diesem Space aktiv, weil wir selber gemerkt haben, okay, da ist was, wofür wir auch brennen. Also meine Leidenschaft ist definitiv auf diesem Präventionsbereich. Und weil es mich erfüllt und ich möchte Menschen helfen, länger gesünder zu leben. Das ist ein Trend, den ich sehe, der durch die Covid-Phase so richtig angeschoben wurde. Ja, wenn du jetzt quasi den KI-Layer noch on top drauf packst, ja, und wir wirklich exponentielle Veränderungen sehen, ja, die wir als Mensch ja gar nicht geistig verstehen. Ja, wenn ich alles 10x verändere, ich kann dir nicht sagen, wo wir in 10 Jahren sind. Ja, also es ist, es gibt ja so Doomsday-Szenarien, die sagen, quasi AGI, also Artificial General Intelligence wird bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis Ende 2030, uns komplett übernehmen. Regierungen werden durch AGI geführt werden. Der Mensch wird nicht mehr gebraucht. Ja, viele Jobs fallen weg, bis auf wo du menschliche Interaktion brauchst. Also sprich, wenn es um Verkauf geht, ich will irgendwas verkaufen, ja, dann wird der Mensch eher den anderen Menschen bevorzugen für solche Sachen. Pflege, ja, werden Menschen andere Menschen bevorzugen und nicht den Pflegeroboter nehmen wollen. Nannies, ja, ich gehe stark davon aus, dass sich in 10 Jahren Eltern immer noch für einen anderen Menschen entscheiden als irgendwie für einen Roboter, der dann auf das Kind aufpassen soll. Und so gibt es verschiedene Berufsgruppen, die weiterhin da sein werden. Wird es keine Fahrer mehr geben, weil alles autonom ist? Weiß ich nicht. Also in Deutschland glaube ich nicht dran, weil unsere Regulatorik einfach so restriktiv ist.
Es sei denn, die KI ändert dann die Regulatorik.
Das kann sein, ja, das kann sein. Aber ich glaube nicht an dieses Doomsday-Szenario. Ja. Ich glaube schon, dass die KI rasant unser Leben verändern wird. Und wie du es schon sagst, schon im letzten Jahr, also wenn du nur 12 Monate zurückgehst, hast du noch keine KI verwenden können, die über Nacht Dinge erledigt, für dich quasi vibe-codet. Mhm. Ich habe meine private Website überarbeitet.
Die ist mit Cloud gemacht, habe ich gesehen.
Hab sie mit Cloud gemacht, habe sie durch Cloud Design designen lassen, habe sie durch Cloud coden lassen und dann mit dem Chrome Plugin generieren lassen.
Das ist schon fancy, ne?
Es ist unglaublich. Es ist immer noch viel manuelle Arbeit, weil offensichtlich sind meine Prompts nicht so ausgefeilt, dass die 1:1 Umsetzung reibungslos passiert ist. Aber ich sag mal, ich habe vielleicht 3 Tage damit verwendet.
Früher hast du 3 Monate gebraucht.
Wahrscheinlich. Oder hätte halt eben Webdesigner zahlen müssen. Und habe jetzt echt eine schöne Seite, die auch gut funktioniert und es ist alles performant. Und das wäre vor einem Jahr gar nicht möglich gewesen. Also von daher glaube ich, ist es schwierig für uns zu erfassen, wie die nächsten 12 Monate aussehen können. Und dann, wenn wir diesen Longevity-Gedanken ein bisschen weiterspinnen, gibt es ja immer noch diese Longevity Escape Velocity, die im Raum steht, die in den nächsten, weiß ich was, 15 Jahren oder sowas vielleicht kommen mag, dass wir für jedes Jahr, was wir leben, mehr als ein Jahr dazu bekommen, was nicht zwingend heißt, dass wir niemals sterben werden, sondern, also die Schallmauer scheint ja irgendwie so bei 125 Jahren zu sein, dass es gut möglich ist, auch aufgrund der Errungenschaften moderner Medizin, wo auch die KI hilft, Arzneimittel neu zu generieren, Stichwort AlphaFold und so weiter, dass du ganz schnell neue Wirkstoffe rausselektieren kannst, in die klinische Studie bringen kannst, weil da kommen wir regulatorisch nicht drum rum, aber ja, Gesundheit einen anderen Charakter kriegt. Ja, und das kann in 10 Jahren schon der Fall sein. Also das wäre so meine utopische Vorstellung oder mein Wunsch, dass wir die moderne Medizin in 10 Jahren so weit propagiert haben, dass wir viele Krankheiten ausgelöscht haben, dass wir einen guten Ansatz haben, Krebs zu heilen, dass wir jetzt schon gute Ansätze haben, aber vielleicht noch bessere metabolisches Syndrom zu heilen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir heute schon eigentlich ganz gut im Griff mit der nötigen Konsequenz. Ja, aber es gibt gute Arzneimittel, das zu haben. Und dann die Demenz, wenn wir das noch abgebildet haben, haben wir die 4 großen chronischen Krankheiten vielleicht hoffentlich im Griff, so dass keiner mehr daran erkranken muss.
Dann kommen andere 4 nach oben.
Da kommen andere 4 nach oben, ja. Aber
was das dann ist, werden wir dann herausfinden.
Genau. Aber wir sehen, und das gibt mir Hoffnung, wir haben HIV gut behandeln können oder können es gut behandeln. Also heute muss keiner mehr an HIV sterben. Genauso wie wir Hepatitis-Impfstoffe entwickelt haben, Polio und viele andere. Also der Mensch an sich ist ein unglaubliches Tier. Ja, und von daher bin ich da optimistisch, dass wir in 10 Jahren vielleicht ein besseres Leben haben. Und mein großer Wunsch ist, dass wir so in Richtung Star Trek gehen. Also keiner muss mehr arbeiten fürs Leben, keiner muss mehr hungern oder Leid ertragen, sondern wir Ärzte haben einen Tricorder und scannen den, braucht keiner mehr einen Ganzkörperscanner oder Liquid Biopsy, sondern du hältst eben ein Gerät und scannst einmal so kurz und innerhalb von 10 Sekunden hast du alle Daten, die du brauchst.
Das ist smart.
Und wir können uns zu multiplanetaren Wesen entwickeln.
Scotty, beam mich hoch oder sowas.
Sagen, genau, ne? Also ja, Teleportation, das wäre so mein Wunsch. Da hätte ich große Lust, das noch zu erleben. Ob es mir vergönnt ist, weiß ich nicht, aber ich werde alles dafür tun.
Ja, mega. Dann vielen Dank für den 10-Jahres-Ausblick oder 50-Jahres-Ausblick, ja, schauen wir mal. Und in dem Sinne müssen wir, glaube ich, einen Strich drunter machen, sonst verpasst du deinen Flug. Ansonsten vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, auf ein neues.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Mach's gut. Ciao, ciao.